Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel
und der Kern. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Konzentration. Und hallo Albert.
Hallo Jan.
Wenn ich so auf mein Leben schaue, und das mache ich hin und wieder und umso mehr, seit ich mich mit Philosophie beschäftige und versuche, Selbsterkenntnis zu betreiben, dann würde ich sagen, ein Entwicklungsfeld von mir ist das Thema Konzentration. Also die Konzentration aufs Wesentliche, die Konzentration auf Themen, die mir wichtig sind, sich ein bisschen weniger ablenken zu lassen. Obwohl ich mich eigentlich immer auch darüber definiert habe, dass ich ein Typ bin, der mehrere Bälle in der Luft halten kann und der so viele Dinge anschiebt und aus denen sich dann vielleicht was entwickeln. Das war eigentlich immer so ein bisschen mein Selbstverständnis. Aber wenn ich da genauer reinschaue, würde ich sagen, es ist ein schmaler Grat zwischen viele Bälle in der Luft halten und nicht so richtig oder vielleicht zu wenig Konzentration auf das Wesentliche zu haben. Und deswegen würde ich gerne heute mal mit dir besprechen, wie wir denn Konzentration in unser Leben bringen können, wie wir Aufmerksamkeit bewusst auf einzelne Themen lenken und uns nicht verleiten lassen von jedem Reiz, der auf uns einprasselt, vom Handy, vom Fernseher, vom Internet, uns da von den wichtigen Themen unseres Lebens ablenken zu lassen. Deswegen und auch weil Konfuzius angeblich gesagt hat, ich habe es eigentlich auch als ungarische Lebensweisheit gefunden, also insofern sag du mir, ob es ein echtes Konfuzius-Zitat ist, derjenige, der zwei Hasen gleichzeitig jagt, wird keinen davon fangen. Mit diesem Leitspruch würde ich gerne loslegen und dich fragen, wie konzentriert du denn bist und dein Tagwerk verbringst und ob du auch als fortgeschrittener Philosoph hin und wieder noch von einer Reizüberflutung dich vielleicht ablenken lässt vom Wesentlichen.
Ja, also der Gefahr unterliege ich auch. Na, aber erst einmal zum Konfuzius, das stammt wahrscheinlich nicht von Konfuzius, also ich kenne es jedenfalls nicht und ich dürfte sehr vieles von ihm kennen. Aber eins ist ein sehr schönes Zitat und in der einen oder anderen Form findet man das in der Antike auch, etwa wenn Herodot, ein Geschichtsschreiber, griechischer Geschichtsschreiber, sagt, wann ist ein Mensch gut gestimmt? Und da sind wir bei dem Thema, wenn er nicht so vieles auf einmal tut. Also es hat was mit dem gut gestimmt sein, mit dem Wohlbefinden zu tun. Ob man zerstreut ist, viele Bälle in der Luft hält oder sich konzentriert auf etwas. Wobei ich sagen würde, wir sind alle ein bisschen, dass wir mehreres auf einmal machen. Mache ich auch immer gerne. Man muss sehen, dass es man nicht mehr Bälle in der Luft hält, als man da wirklich auch gut in der Luft halten kann und ohne Überanstrengung das vollbringen kann. Dann passt es schon. Im Übrigen aber ist Philosophie die Kunst auch der Konzentration, könnte man sagen. Und auch die praktische Philosophie betont immer wieder, wie wichtig es ist, dass man das, was man tut, versucht 100% zu tun. Ich würde sagen, dass Konzentration auch intensivste Lebendigkeit ist, dass man wirklich in einer Sache steckt. Wir kennen das mit dem schönen Ausdruck, sich verlieren in etwas. Das ist etwas Gutes. Ne? Eigentlich könnte man sagen, ja, sich verlieren ist etwas Schlechtes, aber man verliert die Zerstreuung und findet sich selbst. Insofern gibt man sich gar nicht ganz auf. Von daher ist die Konzentration ganz nah verwandt der Achtsamkeit, der Meditation, eine Übung in Konzentration ist sie sehr, sehr wichtig, weil man sein Wohlbefinden, wie es bei Herodot heißt, aber auch die Leistungsfähigkeit steigert, wenn ich mich konzentrieren kann, denn dann mache ich weniger Fehler. Das Problem ist, wenn ich zu vieles auf einmal mache, das hat auch die Neurowissenschaft festgestellt, wenn ich mehr als zwei Dinge auf einmal mache, kommen Fehler rein. Und Fehler sind Frustration.
Gleichzeitig hat die Neurowissenschaft ja auch festgestellt, eben, dass wir durch die Evolution ja darauf angelegt sind, dass wir Reize nicht einfach so ignorieren können, ne? Weil es ja auch immer darum geht, das Mammut oder den Predator im Hintergrund wahrzunehmen. Oder eben auch Gelegenheiten zu finden, früher um Essen zu finden, zu jagen und heute eben unseren Lebensunterhalt zu bewerkstelligen. Also insofern, glaube ich, können wir gar nicht anders, als erstmal auf diese Reize zu reagieren. Es geht, glaube ich, eher darum, Konzentration zu schaffen, indem man sie dann bewusst auch wieder ausblendet oder bewusst fernhält von sich eben. Ne?
Also das eine ist die Wachheit, die Präsenz, die Sensibilität für das, was um einen herum gerade im Augenblick geschieht. ganz wichtige Fähigkeit. Sich dann aber darin zu verlieren und nicht wieder zurück auf den Punkt zu kommen oder diese Reize nicht wieder auf einen Punkt zurückzuführen oder sie auszusortieren in Wichtiges und Unwichtiges, das ist dann auch wieder eine Gefahr der Zerstreuung und des Selbstverlustes in einer Vieltätigkeit, im Allerlei. Beides ist sehr wichtig, die Wachheit, aber dann die ständige Möglichkeit, die Fähigkeit, ausblenden zu können und zu sagen, so, ganz wichtig bei Arbeiten, ne? Jetzt arbeite ich an diesem Artikel oder ich mache jetzt diese Arbeit und ich möchte sie zu 100% machen und jetzt blende ich das andere alle aus, das kommt wieder rein, wenn ich die Arbeit fertig gebracht habe. Das ist sehr wichtig und führt auch zur inneren Ruhe. Das sagte man Marc Aurel, beschränke deine Tätigkeit auf weniges, wenn du in deinem Inneren ruhig sein willst. Die Zerstreuung beunruhigt einen, die erfordert einen auch. Wenn ich da zu viele Dinge auf einmal tue, belastet die Seele auch. Sie ist sehr unruhig dann, weil das und das und das bedacht werden können und wirkt dann als Last, unter der manche Menschen im Extremfalle unter dauerhafter Belastung von vielen Seiten zusammenbrechen. Das ist sicherlich Burnout ein Phänomen dieses Belastetsein. Deshalb ist das Zielgerichtete, das immer wieder sich sammeln und immer wieder aus der Vielheit, wenn ich mal so eine Präsenz vor, aus der Wachheit zurückkomme, die Konzentration und das ist unglaublich wichtig.
Das Zielgerichtete, da würde ich gerne mal drauf eingehen, weil das wäre auch meine These, dass wenn man sich konzentrieren will, dann muss man erst mal wissen, was ist mir wichtig, wo soll es hinführen. Also ich muss das Ziel kennen, um dann die Schritte, auf die ich mich konzentriere, auch behutsam gehen oder richtig setzen zu können.
Ja, also deshalb sagte ich, Konzentration ist eigentlich eine der Hauptfunktionen der praktischen Philosophie, weil sie einem lehrt, auf das Wichtige zu achten und es nie aus den Augen zu verlieren und alles daraufhin zu beziehen und dann zu sortieren. Wir können es mit anderen Worten ganz eine Wertehierarchie ausbreiten, ausdenken, was ist denn wichtig, was fördert denn dein, was macht dich wirklich glücklich und was weniger und was noch weniger und was so gut wie überhaupt nicht. Und nach dieser Wertehierarchie, ja, durchs Leben zu gehen, konzentriert insofern, dass ich es nie aus den Augen verliere. Worauf kommt es denn eigentlich an? Und das geschieht doch im Alltag, im Arbeitsprozess sehr häufig, dass wir so eingenommen werden von anderen Zielen, wie dieses Projekt, dieses Geschäft oder Geld, dass wir Wesentliches aus den Augen verlieren.
Können wir es mal konkret machen, dass du mal zwei Ziele benennst, egal ob es jetzt deine wichtigsten sind, aber dass du sagst, das wären Ziele, die sind sinnvoll aus der Sicht der praktischen Philosophie, also beispielsweise Gelassenheit, ist das ein Ziel?
Ja, beispielsweise Gelassenheit, ich würde dazu sagen, innere Ruhe, bei sich selbst sein und sich nicht zu verleugnen, sich nicht zu verbiegen. Wenn das der oberste Wert ist, heißt das, dass wenn die Arbeit auch attraktive Ziele wie großer Gewinn oder Geschäft oder einen großen Sprung in der Karriere, wenn das ansteht, dass man es immer relativiert und immer im Auge behält, ja, das ist gut, aber nicht das Wichtigste, vergiss es nicht. Und wenn du in den anaerobischen Bereich reinrutscht, in den ungesunden Bereich, dass dir das Ziel oder dieser Karrieresprung, der 12 Stunden, 7 Tage in der Woche und 4 Wochen im Monat raubt und du keine Zeit mehr für deine Kinder, deine Frau und dich selbst hast, dass dann rote Warnleuchten aufgehen und sagen, halt, das oberste Ziel ist doch das glückliche Leben und nicht dieser Karrieresprung, der ist auch wichtig, aber fahr etwas runter, nimm dir Zeit, lass dich nicht ganz auffressen davon, das ist nicht das Wichtigste. Und der praktische Philosoph verliert nie die wichtigsten Dinge aus dem Augen und relativiert alle anderen, die darunter angesiedelt sind. Und das ist die Kunst des Gelassenwerdens, denn dann bin ich, da das wichtigste Ziel das Glück ist und das meistens nur im Inneren der Seele gefunden werden kann, in deiner Lebensführung, deinen Idealen, führt das dazu, dass zu einer großen Gelassenheit, weil die äußeren Dinge, du weißt, die sind auf 2, 3, 4, die sind nicht so wichtig, die können auch mal schief gehen und das entlastet.
Ein zweites wäre ja sowas wie Selbstwirksamkeitserfahrungen. Wenn man das als da möglichst viel oder möglichst intensive Selbstwirksamkeitserfahrungen zu sammeln, wenn das ein wichtiges Ziel ist, dann könnte man ja sagen, dann gehört es zur Konzentration, dass ich alles, was mich davon ablenkt, vielleicht außen vor lasse oder ausschalte.
Ja, ganz richtig. Man könnte sagen, der konzentrierte Mensch, der auch das tut, was er gerne tut und was er gut kann, ist ganz nah bei sich. Der verliert sich dann auch im positiven Sinne in der Arbeit, identifiziert sich ganz damit. Aber er verliert sich in seinem Kernbereich seines Selbst, weil er das ja sowieso gerne tut. Ich verliere mich sehr gerne in meiner Arbeit, aber sie erfüllt mich. Das heißt, tatsächlich verliere ich mein Selbst nicht, sondern gewinne es erst dadurch, durch diese Konzentration. Es ist ein Heranrücken in seine eigene Mitte. Oder man könnte es auch so formulieren, konzentriertes Leben, deshalb sagte ich, ist intensivste Lebendigkeit, ist, dass du ständig aus deiner Mitte heraus lebst und schaffst. Also immer ganz nah bei dir selbst bist. Oder wie Seneca gesagt hat, er nimmt sich überall selbst mit hin. Also er nimmt sich immer mit, er ist immer dabei. Das ist Präsenz, er ist immer da mit seiner ganzen Persönlichkeit in dem, was er tut. Und das ist sehr erfüllend und sehr schön und gibt dann eigentlich ein sehr erfülltes Gefühl. Ich lebe ich. Ich lebe mein Leben. Ich spüre meine Mitte. In all dem, was ich tue, spüre ich mich. Das ist sehr, sehr erfüllend und sehr glücklich. Eigentlich der Idealzustand.
Der Idealzustand ist natürlich immer schwierig zu erreichen und mir geht es so, dass ich so ganz intuitiv da nicht hinkomme. Ich habe so immer das Gefühl, wenn ich ein Ziel verfolge, dann muss ich auch einen Plan machen, vielleicht auch so Zwischenziele konkretisieren oder festlegen. Und das ist doch auch Konzentration,
ja,
oder?
Ja, also das meinte ich jetzt nicht. Häufig ist es ja so, dass du dein Endziel, ein glückliches Leben, nur durch viele kleine Zwischenziele erreichst. Dazu gehört, dass ich mich regelmäßig bewege. Dazu gehört es, dass ich mich regelmäßig sammle, dazu gehört ich, dass ich mich ausruhe, dazu gehört ich, dass ich eine Tätigkeit tue, die ich gerne tue, die mich erfüllt und die ich auch gut tun kann. Viele Dinge, dass ich mal auf meine Familie achte, auf meine Freunde achte, auf meine Kinder, auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Das sind viele, viele kleine Ziele, die erst in ihrer Gesamtheit dazu führen, dass ich insgesamt das Gefühl habe, ich lebe ein gutes Leben. Ja, ich erfülle meine vielen Bedürfnisse in dem Maße, in dem ich das gut tun kann.
Und wenn ich mich dann auf diese positiven Ziele konzentriere, die ich für mich identifiziert habe als wichtig und das sind in der Wertehierarchie die entscheidenden, dann geht es doch vor allem darum, beim mich konzentrieren, die nicht so wichtigen wegzulassen und auszusortieren. Ja. Weil allein die du ja jetzt genannt hast, sind ja schon sehr viele und das denen allen gerecht zu werden, erfordert ja schon mal enorme Konzentration. Aber dieser Sortierprozess, den würde ich gerne noch mal ein bisschen beleuchten. Also wie merke ich denn, das sind jetzt Distraktionen, die sollte ich mal lieber aussortieren und die führen mich vom eigentlichen Wesentlichen weg?
Also ich finde, dazu sind zweierlei Dinge wichtig. Das eine ist, dass du immer verstehst, wo du gerade stehst, was du gerade machst, welchen Sinn deines Lebens du gerade erfüllst. Du bist jetzt an der zwischenmenschlichen Basis, du bist jetzt für den Freund da und alles andere ist nicht so wichtig, weil du warst schon lange nicht mehr für ihn da und Freundschaften sind wichtig, also mache ich jetzt diese Zeit, dass du nicht aus den Augen verlierst, was das mit deinem Lebensglück zu tun hat. Erstens, das ist wichtig, dann aber in dem Moment aber im Übrigen alles versuchen auszuschalten und ganz hundertprozentig da zu sein. Es gibt so eine schöne Geschichte, die ist auch weit verbreitet, dass ein Schüler seinen Zen-Meister mal fragte, wie kommt es, dass du ständig so ruhig durch deine Nase atmest? Das ist eigentlich nichts Besonderes, sondern wenn ich lese, lese ich, wenn ich gehe, gehe ich, wenn ich esse, esse ich, wenn ich aufräume, räume ich auf und so weiter und so weiter. Also das heißt, das, was ich gerade tue, tue ich zu 100%. Und deshalb finde ich Zen-Philosophie, das Interessante an dieser ist auch, dass das eine Philosophie, eine Übung, eine ständige Übung in Konzentration ist. Oder man könnte es auch andersrum, eine Übung, ständig lebendig und ganz da zu sein. So wie man so landläufig sagt, im Hier und Jetzt ganz aufzugehen. Und das ist was Schönes. Aber wir sind geschichtlich wild. Das geht eben nur in der Zeit, wo du diese Arbeit tust. Dann im Übrigen musst du noch vieles andere bedenken. Das hat aber danach Zeit. Nur wenn du eine Sache dir vornimmst, jetzt möchte ich eine Stunde arbeiten, dann ist es gut, tatsächlich nur bei der Arbeit zu sein. Und das gilt für alles im Leben. Für den ganzen Alltag gilt das eigentlich. Mhm.
Absolut. Und Zen steckt ja auch in Konzentration. Aber ich frage mich eben, Wie merke ich denn, was ist jetzt wesentlich und was ist, also wenn jetzt jemand auf mich zukommt und mir ein Projekt vorschlägt, könnte das ja ein super spannendes, vielleicht ja mich bereicherndes Projekt sein. Mir ist aber klar, wahrscheinlich ist es an der Grenze der Belastbarkeit und dann streiche ich es dann automatisch weg. Oder muss ich jeweils Kriterien anlegen, nach denen ich entscheide, ist das jetzt, konzentriere ich mich jetzt darauf, nehme ich das noch mit in meinen Konzentrationsfokus? Wie sortiere ich die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen?
Das ist tatsächlich eine schwierige Aufgabe, aber man könnte sagen, das leistet die praktische Philosophie und deshalb ist sie so wichtig und deshalb sollten wir sie tun. Was leistet sie nämlich? Sie formt diesen Wertekanon. Sie sagt dann, wie wichtig das ist, wie das einzugrenzen ist, was du dem nachzustellen hast oder was du dem oder was du etwa höher rangieren willst. Hast du deinen Wertekanon richtig gebildet? Solltest du in jedem Moment wissen, warum du das tust und wie wichtig es jetzt ist für dein Endlebensziel, ein erfülltes und glückliches Leben zu haben, in einen guten Zustand der Seele zu kommen. Das solltest du wissen. Und diese Werte räumt die praktische Philosophie aus. Sie entscheidet, was ist denn wirklich nährend und was ist weniger wirklich nährend, was ernährt überhaupt nicht und was ist schädlich. Und sich darüber klar zu werden, dann fällt die Frage, die du gestellt hast, wird dann sehr einfach. Möglicherweise kommst du zu dem Ergebnis, naja, so wichtig ist das nicht, aber ich habe gerade Zeit und etwas ist zwar Hierarchie Nummer 5 oder 6, aber die ist ja auch da und jetzt tue ich einfach das mal, auch wenn mich das in anderen Dingen vielleicht nicht weiterbringt, aber ich nehme mir die Zeit und dann tust du es zu 100%. Also du weißt eigentlich, immer die Frage zu beantworten, tue ich das jetzt, ist das jetzt wichtig, immer recht gut. Und die Verwirrung entsteht dann und das wird dann schwierig, wenn du deinen Wertekanon nicht klar hast, wenn du eigentlich gar nicht im Klaren bist, was ist jetzt nun das Wichtigste in deinem Leben und was folgt danach und was folgt wiederum danach und wie stehen die Werte zueinander, wann habe ich wem welchen Wert einem anderen vorzuziehen, wenn du da unsicher bist. Und so kann man auch sagen, praktische Philosophie ist eine Erziehung der Instinkte, des Bauches, der synaptischen Verbindungen, die in Übereinstimmung mit dem für richtig erkannten Wertekanon dann funktionieren. Es ist ein Einüben dann, das ist vorrangig, das ist nicht so wichtig, das ist eine Herabsetzung. Wenn die Stoa das Äußere herabwertet, dann sagt man, muss es relativieren, weil es für das Glück nicht so wichtig ist. Das ist ein Prozess, der wurde von den Stoikern verinnerlicht und die haben da gar nicht lange drüber nachgedacht. Die geriet nicht in Aufregung, nicht in Angst, wenn irgendwas Äußeres geschehen ist, weil sie genau wussten, das hat nur einen sehr relativen Wert für mein Glück. Und das ist dann Automatismus. Die mussten sich dann auch nicht fragen, wie wichtig ist das jetzt. Nur wenn du da, und das ist natürlich bei vielen Menschen, wer betreibt intensiv Philosophie oder so, dass er seine Werte da immer so ganz klar beieinander hat. Irgendwie haben wir da alle eine Vorstellung, jeder hat seine Wertekanon, aber ob der richtig ausdifferenziert ist, ob auch die richtigen Werte an die richtige Position setzt, für ihn selbst und objektiv gesehen, das ist die Frage. Und da gibt es viel Unklarheit und manchmal auch ganz, müsste ich sagen, sehr unfruchtbare Wertehierarchie oder falsche oder schlecht oder schädigende Werte. Denken wir an den Erfolgsmanager, der nur Erfolg kennt. Er wird seelisch, geistig vielleicht verkümmern. Diese Wertekanon ist sehr fraglich oder wahrscheinlich falsch.
Kann man sagen, dass auch hier gilt, weniger ist mehr? Also, dass man in seinem Leben vielleicht, dass man instinktiv immer zu viel möchte und von vornherein sagen muss, nee, ich sollte immer 20-30% rausnehmen, um mich dann wirklich konzentrieren zu können, um mein Potenzial zu entfalten?
Ja, unbedingt. Also, da gilt, Demokrit hat einmal gesagt, übernehme nie mehr, als es über deine Kräfte geht, als deine Kräfte zu leisten imstande sind. Oder Sokrates betete zu den Göttern und sagte, gebt mir so viel, wie ich noch mit gutem Mut und Wohlbefinden tragen kann. Bitte nicht mehr Besitz oder so Aufgaben oder sonst was. Es ist sehr wichtig, es ist eine Kunst des Ausblenden Könnens und auch des Nein-Sagen-Könnens, dass man für sich sieht, was ist machbar, was ist in meiner Macht und was geht über meine Kräfte hinaus, was setzt mich in Stress, Aufregung und Angst, wenn ich es auch noch zunehme. ganz wichtig, da Bescheidenheit, sich zu bescheiden mit seinen Zielen, das und das und Schritt vor Schritt, jetzt mache ich das, dann mache ich das, nichts läuft weg und sich da die Begierde, was man da tun muss, ist seine Bedürfnisse, seine Begierden etwas herabsetzen. Die wollen immer mehr, die wollen immer alles. Die verführen die Menschen häufig in einen anaerobischen Bereich hineinzugehen und da gilt es, wie Pindar, der griechische Dichter, gesagt hat, dem Glück ein Maß zu setzen oder dem Bedürfnis oder dem Wunsch Maß zu setzen und im Realistischen zu bleiben und im gesunden Bereich zu bleiben und dort zu operieren, was man gut bewältigen kann. Ganz, ganz wichtig, Maß und Mitte da zu finden in seinem Lebensweg, in seinen Lebenszielen, in dem, was man anpackt, unternimmt und sich aufbürdet.
Und jetzt mal ganz praktisch, wie teilst du dann beispielsweise deinen Tag ein? Also ich habe jetzt eben in der Vorbereitung gelesen, dass sich eigentlich eben die Neurowissenschaftler einig sind, dass man sehr viel länger als eine Stunde kann man eigentlich gar nicht konzentriert an einem Thema arbeiten. Also das heißt, dass man es eher so in Etappen und dann eben wieder eine Pause einzuplanen, an die frische Luft zu gehen, eine Atemübung zu machen, das Essen zu kochen, was auch immer. Würdest du das empfehlen, also so 5 Ein-Stunden-Etappen für das Tagwerk einzuplanen? Oder wie organisierst du deine Konzentration?
Genauso wie du es beschrieben hast, aber ich würde jedem empfehlen, auf seinen inneren Rhythmus zu hören und dem zu folgen und sich danach auszurichten. Aber sehr wach darauf zu hören, also auch zu spüren, wenn der Körper in die Erschöpfung reingeht, dass er jetzt Ruhe braucht. Da muss jeder sein Maß finden. Das kann man gar nicht allgemein vorschreiben. Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, immer Pausen zu setzen, etwa nach einer Stunde, anderthalb Stunden Arbeit. Wenn ich spüre, jetzt die Konzentration lässt nach, dann höre ich auf, dann gehe ich durch den Park, 10 Minuten, mache Atemübung und dann gibt es tatsächlich auch das Mittagessen machen, nehme mir Auszeit. Der Mittagsschlaf ist mir heilig, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass dadurch sehr viele Kräfte zurückkommen in sehr kurzer Zeit. Und dann nehme ich mir Zeit, auch für andere Dinge, die wichtig sind. Der Körper kommt immer dran, gegen Nachmittag eine Stunde jetzt in der Natur dich bewegen. Jetzt ist der Körper dran, sage ich mir, weil der auch eine gewisse Wichtigkeit hat oder eine bedeutende Wichtigkeit sogar auch für die Konzentrationsförderung, damit die Arbeit effektiv bleibt. Ich hatte schon von früh an in meinem Leben eine tiefste Abneigung gegen Arbeiten, die nicht effektiv sind. Und ich spürte dann, wenn du nicht auf deinem optimalen Energielevel arbeitest, wird die Arbeit uneffektiv. Heißt jetzt nicht, dass man nicht Phasen hat, wo man besser arbeitet oder nicht so. Aber zu merken, wenn das an Überarbeitung liegt und der Effizienzpegel sinkt drastisch, da war ich dann immer sehr radikal, gesagt, jetzt arbeite ich nicht weiter, macht der Druck noch so groß sein, jetzt brauche ich erstmal wieder eine Pause, weil ich dann eine Menge Arbeit auf niedrigem Energielevel in viel kürzerer Zeit schaffe mit gutem Energielevel. Also haben eine große Sensibilität hin. Da muss man Pausen machen, da muss man seinen Rhythmus finden. Nicht nur Pausen am Tag, sondern auch Pausen in der Woche und dann auch Pausen im ganzen Jahr. Das sind die Urlaube. Die muss man gut setzen und die braucht man auch und die muss man auch genießen. Da muss man seinen Körper und Geist auch wiederherstellen. Wer diesen Rhythmus verfehlt von Anspannung und Entspannung, der arbeitet, der wird uneffektiv arbeiten, der wird auch im Ergebnis nicht so erfolgreich sein. Auch wenn er amerikanisches System nur wenige Urlaubstage hat, da muss man nicht mehr vollbringen oder leisten, als wenn man in einem anderen Land wohnt, wo die Urlaubszeit 3-4 Mal so hoch ist. Denn möglicherweise ist die Arbeitszeit dann viel effektiver ausgenutzt, weil viel mehr Energien da sind.
Das würde ich aber auch sagen, Konzentration heißt ja nicht nur Konzentration auf Arbeiten und Leistung sondern es geht ja eben auch um die, wir hatten es vorhin bei der Wertehierarchie, es geht ja eben auch um das gute Leben übergeordnet. Wie rufe ich mich dann da immer wieder zur Raison, mich darauf zu konzentrieren?
Jeder Augenblick ist wichtig, insbesondere in zwischenmenschlichen Begegnungen, von denen wir, die ja in der Wertehierarchie sehr hoch zu rangieren sind. wenn man mit dem Freund zusammen ist, sollte man bitte alles andere vergessen und dann mal keine Anrufe machen. Wenn man am Abendtisch ist mit der Familie, sollte man die elektrischen Geräte zur Seite legen und sich wirklich Zeit nehmen. Jetzt bin ich hier und jetzt sind wir eine halbe Stunde bitte zusammen oder dreiviertel Stunde und danach können wir wieder arbeiten oder davor. Dass man alles das, was man macht, im ganzen Tagesablauf versucht, möglichst mit 100% da zu sein. Und das ist sehr wichtig. Also beim Aufräumen, beim Saubermachen, dass man da ganz, ganz dabei ist. Also möglichst auch bewusst macht, auch sich klar macht, das ist jetzt wichtig und das ist jetzt auch gut und das ist jetzt an der Zeit. Aber insbesondere im zwischenmenschlichen Bereich ist es sehr wichtig, sich da nicht zu zerstreuen und dann auch ganz da zu sein. Gilt auch für den Umgang mit sich selbst, dass man sich selbst Zeit nimmt, so jetzt bin ich dran und nichts anderes und dann lege ich auch das Handy beiseite oder nehme mein Tagebuch oder nehme gar nichts und träume so vor mich hin, 5 Minuten, 10 Minuten oder eine Stunde sogar und bin ganz bei mir da, höre auf meinen Bauch. Das ist sehr wichtig, also das Prinzip, was wir jetzt überwiegend bei der Arbeit besprochen haben, gilt eigentlich für alle. Für jedes Hier und Jetzt, für jeden Moment im Leben, das gelingt einem manchen besser, in manchen, ja, da können wir auch mal an was anderes denken. Wenn ich sauber mache oder Essen mache, höre ich gerne auch einen Podcast oder Nachrichten oder sonst was. Das ist alles ganz gut. Wie die Neurowissenschaftler gesagt hat, 2 Dinge kannst du zusammen machen dann, gerade wenn es so eine handwerkliche Arbeit ist, die nicht so viel in Anspruch nimmt. Aber dann mehr vielleicht auch nicht. Aber im zwischenmenschlichen Bereich sollte man sehr aufpassen und sollte man wirklich versuchen, ganz da zu sein. Ein anderer Mensch ist keine Maschine und ist auch keine Tätigkeit, die so von der Hand geht. Da sollte man wach sein.
Ich denke ja, warum mich dieses Thema Konzentration so stark beschäftigt ist, weil ich offen gestanden eben den richtigen Umgang mit vor allem dem Handy, aber auch mit meinem Notebook nicht so ganz im Griff habe. Und ich habe jetzt die spannende Zahl gelesen, dass die Nutzung von meinem iPhone mich genauso ablenkt wie ein Alkoholpegel von 0,8 bis 1,1 Promille. Und das Gefühl war mir sehr eingängig. Also zum einen kenne ich es, ich kenne es auch ohne Smartphone, diesen Promillepegel. Aber das ist mir irgendwie klar, dass ich da nicht den richtigen Umgang damit gefunden habe. Was sagt denn der praktische Philosoph, wie ich meine durchschnittliche tägliche Nutzungszeit im iPhone nach unten bringe, um mich da nicht mehr so davon ablenken zu lassen?
Selbstbeherrschung, werde Herr deines Tages, bestimme du aus deinen Werten, aus dem, was du für richtig erkannt hast, deinen Tag und deine Tätigkeiten und setz dich durch gegen alle inneren Kräfte, die dich verleiten wollen, davon abzuweichen. Das gibt dir ein gutes Gefühl am Abend, dass du sagst, ich habe mein Leben geführt, nicht das Leben meines Computers oder der Gesellschaft, die mich hier und da an den Ecken überführte. Passiert mir ja auch manchmal. Mein Handy weiß auch genau, was ich gerne höre. Und wenn ich dann da auf eine Suchmaschine gehe, dann kommen da erstmal so ein paar Sachen, die mich auch interessieren. Aber mehr als 2 Minuten nehme ich mir da nicht Zeit drauf zu gucken. Und ich bin da sehr streng. Beispielsweise Fernsehen gibt es bei mir schon lange eigentlich gar nicht mehr. Und wie gesagt, dann habe ich das sofort das Gefühl des ineffizienten Lebens, was ich da gerade führe. Und das gefällt mir nicht. Wenn meine Selbststeuerungskräfte sehr schwach sind, unterliege ich dem vielleicht mal, aber nie lange und nie massiv. Und wenn ich mich recht glücklich fühle, ist das, weil ich die Kraft aufbringe, mich dagegen zu wehren und besser bei meinen Leisten bleibe, bei meinen Zielen, bei dem, was mich wirklich interessiert und erfüllt und dauerhaft glücklich macht, als dann mich irgendwie in Vergnügungen verführen zu lassen und zu zerstreuen.
Das würde ich gerne konkretisieren, aber ein effizientes Leben ist jetzt auch nicht deine oberste Maxime, oder? Weil Effizienz ist doch jetzt kein philosophischer Wert.
Kommt drauf an, wo man Effizienz ist, da ist man neutral. Wenn ich sage, Effizienz im Hinblick auf dann ein glückliches Leben zu führen, würde ich sagen, ich versuche sehr effizient zu arbeiten. Aber du hast recht, häufig wird es im anderen Bereich, im Kontext von Wirtschaft, von Produktion verwendet. Ja, da würde ich natürlich einschränkend machen. Das hat einen gewissen Wert und Produktivität und auch die Lebensgrundlagen zu erarbeiten, Geld zu verdienen, das ist in meinem Leben auch noch wichtig und ein gewisser Zwang auch. Dem komme ich auch nach. Aber im Übrigen sind, wie du dir vorstellen kannst, Werte, die die praktische Philosophie hochhält und für wichtig hält, also innere Werte, immaterielle Werte, zwischenmenschliche Beziehungen, haben einen ganz hohen Rang in meiner Wertehierarchie und gegebenenfalls setze ich mir Grenzen im beruflichen Erfolg oder in der Karriereleiter und das habe ich mein Leben lang gemacht und habe attraktive Angebote ausgeschlagen, weil ich gemerkt habe, das führt mich ab von dem Weg und das bringt mich meinen Zielen nicht wirklich näher, sondern hat eher ein großes Potenzial, mich zu zerstreuen, davon abzulenken, um mich auf falsche Gleise zu bringen und diese Werte zu vernachlässigen. Und dann habe ich Nein gesagt. Und das mache ich auch heute noch so.
Meine Abschlussfrage ist, wir waren ja schon beim Thema Meditation als Hilfsmittel für die Konzentration. Kannst du uns da noch mal skizzieren, wie würdest du einem Anfänger empfehlen, der das Gefühl hat, er muss sich stärker konzentrieren, dieses Hilfsmittel zu nutzen? Also sprich, wie sollte man dann meditieren, 10 Minuten?
Ja, unbedingt. Tatsächlich ist Meditation eine Übung der Konzentration und habe ich sie viel geübt, ich in den Alltag bei jeder Tätigkeit mit hineinnehmen kann, insbesondere auch bei Arbeiten, weil es führt zu einer Gleichschaltung elektronischer Schwingungen im Gehirn und das kann man dann sofort abrufen, auch im Alltag. Man fängt an, halt kleine Schritte sind besser als große, die man dann aufgibt, weil es einen überfordert. Also jeden Tag anfangen mit 5 Minuten morgens oder abends oder morgens und abends sich still hinsetzen und konzentrieren. Auf ein Bild gucken, auf die innere Kerze oder den Gedanken auf einen Gegenstand richten, das ist eine Übung. Macht man die 5 Minuten, erhöht sie dann vielleicht auf 10 Minuten oder eine Viertelstunde. Man wird merken, wie man ruhiger wird und wie man konzentrierter arbeiten kann. Wenn man das nur, und das ist wichtiger als die Zeit, die man da im Tag für aufbringt, wenn man sie nur kontinuierlich aufbringt. Lieber ein Jahr lang jeden Tag 5 Minuten, als dann ein Monat eine Stunde jeden Tag und dann wieder 3-4 Monate nichts tun. Das ist dann nicht so gut. Also die Dauer ist die Art des Weisen. Und da genügen kleine Mengen, die man dann vielleicht, wenn man sieht und spürt, dass es einem gut tut und das Bewusstsein hat, ja, das ist richtig, das brauche ich jetzt, dann kann man sie erhöhen, je nach Belieben. Da muss auch jeder sein Maß finden. Es gibt auch welche, die steigen mit 20 Minuten ein und bleiben dabei über Jahre. Wunderbar.
Aber du würdest sagen, das kann man sich selbst erstmal, vielleicht kann man ja mal ein Buch dazu lesen, aber man muss jetzt nicht in eine Meditationsschule gehen, um das zu lernen, sondern
also die Dinge sind sehr einfach. Es hilft, vielleicht manchen Menschen hilft es, sie kommen nicht ohne Fremdhilfe dahin oder eine Gruppe oder ein Lehrer, kann so sein, aber eigentlich ist Meditation sehr einfach und es kommt auch nicht darauf an, ich kenne sehr, sehr viele Meditationsformen, ich sage immer, ist egal, was du da machst, setz dich 5 Minuten hin und halt die Füße stehen oder bleib ruhig und versuch deine Gedanken zu sammeln, versuch an einen Gegenstand zu denken, das wird dir nicht lange gelingen. Aber wie Dalai Lama gesagt hat, dann schweifen die Gedanken ab, dann führe sie wieder sachte zurück auf diese eine Kerze. Das mache ich auch immer und mir schweifen die Gedanken auch immer ab. Ich bin froh, wenn ich 10 Atemzüge bei einer Sache bleibe, dann sind sie wieder woanders. Aber ich führe sie dann wieder zurück. Und Hauptsache, man bleibt da mal ruhig 5 oder 10 Minuten und macht das kontinuierlich jeden Tag. Dann wird man den Effekt, wird man bald spüren, dass man ruhiger wird und dass man konzentrierter und sich weniger ablenken lässt. Dass man an dieser Fähigkeit wächst und stärker wird.
Albert, vielen Dank für die konzentrierte Diskussion und dein konzentriertes Wissen. Euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Gerne, Jan. Tschüss.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com